zum Thema. Nee, war nicht nötig. Ein kurzes Wort zum Thema Kirchenkaffee. Wie immer kann man ja die Verordnung für die Kirchen im Internet kaum finden. Nun wurde ja letzten Montag die Testpflicht für die Innengastronomie aufgehoben. Das habt ihr vielleicht mitgekriegt, weil das in den Medien kam. Man kann also wieder ins Restaurant gehen zum Essen, ohne getestet werden zu müssen. Für die Kirchen wie immer nichts gehört. Was mache ich also? Ich wende mich wieder an die Behörden und frage direkt nach, was ist eigentlich mit dem Kirchenkaffee? Und dann habe ich schriftlich mitgeteilt gekriegt, dass das Kirchenkaffee so gehandhabt werden soll, wie auch in der Gastronomie. Wir sollen uns angleichen. Heißt also, wenn man jetzt ohne Test in der Gastronomie im Innen essen darf, darf man es auch in der Kirche. So habe ich es von den Behörden mitgeteilt gekriegt. Ich hatte ja hier immer einige Kämpfe, weil der ein oder andere nicht damit einverstanden war, dass wir es nicht machen durften. Es hat mir ja keinen Spaß gemacht, immer zu sagen, nee, das machen wir nicht, weil wir es nicht machen dürfen. Aber das Hygienekonzept habe ich geschrieben und da steht meine Verantwortung unten drunter. Das hängt draußen an der Tür und liegt auch auf dem Tisch. Und meine Aufgabe ist, die Vorgaben, die uns die Regierung vorgibt, durchzusetzen. Insofern bin ich froh, dass ich in dieser Frage nun nicht mehr Diskussion führen muss. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, weil die Zahlen im Augenblick wieder hochgehen. Das kann sein, dass es in 2 Wochen schon wieder anders ist. Heute dürfen wir es. Aber in dem Moment, wo wir wieder eingeschränkt werden, kann ich nichts dagegen tun. Ich kann nur verhindern, dass wir hier hohe Bußgelder zahlen müssen. So, nun kommen wir zum eigentlichen. Ja, bitte. Ja, kannst du mal sehen. Hab ich übrigens auch gekriegt von der Bischöfin. Fair hat mir das auch nochmal bestätigt. Weil die, für die ist das ja auch interessant. So, nun kommen wir aber zum Eigentlichen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns jetzt wieder hier auf das Wort konzentrieren dürfen. Es ist dein Wort. Es ist nicht mein Wort. Es ist vielleicht allenfalls das Wort der Gemeinde, für die Gemeinde. Und wir dürfen dein Wort genießen, wir dürfen es regelrecht essen, wir dürfen davon satt werden. Und wir wollen auch heute Morgen dein Wort wirklich hochachten. Dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest, damit wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Frage an euch, gibt es heute noch Geistesgaben? Du guckst mich an, als wenn du sagen würdest, was ist das für eine dumme Frage? Ja, warum? Wofür brauchen wir die denn? Das war schon mal eine sehr gute Antwort. Ich fange mal an mit der Bibelstelle. Es geht heute um die Gaben des Heiligen Geistes, auch zur Vorbereitung auf den Gottesdienst nächste Woche. Dazu werde ich noch einiges sagen. Ich fange mal an mit dem Bibelvers aus 1. Korinther 12, Vers 1. Und da steht über alle Geisteswirkung, aber ihr Brüder, ich sag mal ihr Geschwister, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Wir feiern ja jedes Jahr Pfingsten. Doch kaum einer, und selbst sogar viele Christen, wissen nicht mehr genau, warum dieses Fest überhaupt gefeiert wird. Ihr müsst euch öfter mal angucken, die Sendung Wer wird Millionär? Wenn die Bibelfragen kommen, da verlieren die Leute viel Geld, die wissen nichts mehr. Der Heilige Geist fiel ja auf die Jünger Jesu zu Pfingsten. Es war wie ein Sturmwind und feurige, zerteilte Flammen zeigten sich auf den Köpfen der Jünger. Die Menschen, viele Juden aus aller Welt, die aufgrund dieses Ereignisses zusammenströmten, waren sehr erstaunt, denn plötzlich verstanden alle den Lobpreis der Jünger in ihrer jeweiligen Sprache. Wie konnte das sein? Denn es waren doch nur ungebildete, einfache Fischer, die Jünger, jedenfalls im Wesentlichen, waren auch noch ein paar andere dabei. Wie konnte das sein? Gott hatte ein großes Wunder getan. Genau genommen hat er seine Verheißungen wahrgemacht, die wir in Joel 3, Vers 1 bis 5 finden. Und er hatte, nachdem Jesus nach der Auferstehung wieder zurück zu seinem Vater im Himmel gegangen ist, auch uns als seinen Nachfolgern anstelle von Jesus einen anderen Beistand und Tröster gesandt, den Heiligen Geist. Das ist kein nebulöses Etwas und auch nicht einfach nur die Kraft Gottes, sondern er selbst ist die dritte Person des dreieinigen Gottes. Da wollte heute Morgen schon wieder jemand mit mir drüber diskutieren, also nicht hier in der Kirche, sondern zu Hause übers Internet. Schrieb mich eine Frau an, die wollte zuerst wissen, ob ich Christ bin, und dann wollte sie wissen, ob ich ledig bin. So ist das manchmal. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, seit ich verheiratet bin, denke ich darüber nach, was machen jetzt die anderen 3 Milliarden Frauen auf der Erde. Dann habe ich ihr gesagt, ich bin Christ, ich bin verheiratet und ich bin Pastor der Arche in Lübeck, das ist eine freikirchliche Gemeinde. Ja, die werde ich nie mehr besuchen. In eine Freikirche gehe ich nie mehr rein. Ich sage, warum? Ja, weil ich gegen die Dreieinigkeit bin. Ja, dann habe ich ihr gesagt, das ist eine Geschichte, eine Streitfrage innerhalb der Christenheit, die nie zu Ende geht. Und ich habe überhaupt keine Lust, darüber nochmal zu reden. Ich kann ihr sofort helfen, wenn sie das will. Ich schicke ihr einen Link. Ich habe einen Vortrag gehalten über die Dreieinigkeit aus dem Wort Gottes. Und den habe ich ins Internet gestellt, den kann sie sich da durchlesen. Aber wenn sie voreingenommen ist und sich festgelegt hat auf Irrlehre, kann ich es auch nicht ändern. Da wollte sie mit mir nicht mehr reden. Aber das sehen wir das mal, wie das ist. Die Sache mit dem Heiligen Geist ist gar nicht so einfach. Und diese Frage, ob der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit ist, die ist unglaublich umstritten. Innerhalb der Christenheit, das ist ja das Schlimme. Ich war in einer Gemeinde, hatte über die Dreieinigkeit zu reden. Und dann habe ich die Gemeinde gefragt, Hand aufs Herz, wie viele von euch glauben denn an die Dreieinigkeit? Und es meldete sich die Hälfte. Und dann habe ich gesagt, und wie viele sind denn unsicher? Nachher meldete sich von der Hälfte nochmal die Hälfte. Und das letzte Viertel glaubte es gar nicht. Und da habe ich gesagt, die Bibelstunde ist zu Ende, wir treffen uns heute Nachmittag um 3 und dann halte ich euch mal einen Vortrag über die Dreieinigkeit. Ja, das steht ja nicht in der Bibel. Steht das wirklich nicht in der Bibel? Das Wort Dreieinigkeit steht nicht in der Bibel. Aber in Jesaja 40 steht, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt. Nun könnt ihr mir ja mal erklären, wer ist der Geist, wer ist der Herr, wer ist der Herr des Herrn? Na? Und so kann man das an vielen Bibelstellen wiederfinden. Ist überhaupt kein Problem. Ja, das größte Werk, das der Heilige Geist an Menschen vollbringt, ist die Wiedergeburt. Das ist mal das Erste. Aus Gnade schenkt er uns den Glauben an Jesus und pflanzt uns in eine neue göttliche Gesinnung ein und macht uns zu neuen Menschen, die nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, sondern Gottes Geboten folgen. Jeder Gläubige erlebt eine innerliche Neuschöpfung mit dem Heiligen Geist. Habe ich nicht erfunden, steht in 1. Korinther 12, Vers 13. Soll sich dann aber auch immer wieder neu nach neuen Erfüllungen ausstrecken, heißt es in Epheser 5, Vers 18. Damit aber nicht genug, denn der Heilige Geist wirkt im Wesentlichen 2 Arten von Geisteswirkungen, die jedes Kind nach der Wiedergeburt fortschreitend erleben kann und erlebt. Da zeigt sich zum einen die sogenannte Frucht des Geistes, die verschiedene Facetten enthält, wie zum Beispiel Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue oder auch Selbstbeherrschung. Ihr erinnert euch an meine erste Predigt hier in der Arche, an meinen ersten Satz. Na, der hieß, warum behauptet ihr Christen zu sein? Hier, Geistesfrüchte, die muss man auch sehen. Von denen muss man nicht nur hören. Aber diese Wirksamkeit des Geistes zielt ja besonders auf die Veränderung unseres Charakters ab. Und dann sind da auch die Gaben des Geistes, die wiederum mehr unseren Dienst als Christen betreffen. Und über das Thema der Geistesgaben wollen wir nicht in Unwissenheit bleiben, sondern uns anhand der Bibel näher damit befassen. Eine Geistesgabe ist eine durch den Heiligen Geist gewirkte Befähigung. Im Griechischen sagt man dazu Charisma, was so viel wie Gnadengabe bedeutet. Wozu sind die Geistesgaben da? Erstens zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Und zweitens zur Ermahnung, Tröstung und Auferbauung. Habt ihr das gewusst? Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut, heißt es im 1. Korinther 14, Vers 12. Das ist der eigentliche Zweck, warum Gott Geistesgaben wirkt. Das betonen auch andere Bibelstellen. Vorwiegend im 1. Korintherbrief und natürlich in der Apostelgeschichte. Und da heißt es im 1. Korinther 14, Vers 26, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Oder auch wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder ein Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung aller. Und da gibt es nun riesige Gruppen innerhalb der Christenheit. Sie haben auch einen Namen, sie nennen sich Dispensationalisten, habt ihr vielleicht noch nicht gehört, ist auch nicht so wichtig. Aber die verkünden uns heute, die Geistesgaben haben mit dem Tod des letzten Jüngers Jesu aufgehört. Und deswegen sind die gegen die Pfingstbewegung. Und die sagen uns auch, das Vollkommene ist schon in der Gemeinde mit der Vollkommenheit der 66 Bücher der Bibel. Was sagt uns Gottes Wort? Wieder im 1. Korintherbrief. Wir sehen heute wie durch einen Spiegel hernach, aber sehen wir klar. Wann ist dieses hernach? Wenn Jesus wiederkommt. Aber so ist das heute. Und dann entsteht Streit unter den Christen. Anstatt einfach mal Gottes Wort zu lesen, sich es vielleicht auch mal erklären zu lassen und es dann einfach auch mal anzunehmen. Es geht also nicht darum, dass die über die Gaben am Wirken des Geistes in Schwärmerei zu verfallen, was ja auch oft unterstellt wird, wie es leider immer wieder auch im charismatischen Umfeld geschieht, und anstelle den Geber nur noch die Gaben zu sehen. Das wird nichts. Wir können uns nicht anmaßen, göttliche Werke zu tun. Wir sind immer diejenigen, die Gott bitten, und er ist der Handelnde. Geistesgaben in der Gemeinde sind keine Phänomene, die religiöse Sensationsgelüste stillen sollen. Sie sind auch kein Prestigeprojekt, keine Ehrenabzeichen und zeigen, wie herausragend und geistbegabt und was für ein toller Christ jemand ist. Nein, sie haben einen ganz schlichten und pragmatischen Grund. Durch die Gaben soll uns geholfen werden, in die geistliche Reife, in die Heiligung, das Bild Jesu hineinzuwachsen. Wenn zum Beispiel jemand eine Gnadengabe des Lebens empfangen hat, soll durch diese Gabe nicht erwiesen werden, wie gut der Betreffende das kann, sondern die Gabe ist dazu da, dass die Gemeinde in Wort und Wahrheit gefestigt wird. Und Gottes Wort lehrt uns alle Geistesgaben, sowohl die natürlichen als auch die übernatürlichen, sollen in jeder Gemeinde vorhanden sein. Und jetzt könnt ihr euch mal umgucken. Könnt ihr bei uns anfangen? Und mal umgucken in der christlichen Welt und dann mal die Frage stellen, wo sind sie denn? So ist das mit allen Gnadengaben. Das bekannte Kapitel über die Liebe in 1. Korinther 13 ist nicht von ungefähr genau da im Korintherbrief platziert worden, denn ohne Liebe können wir nicht dienen, sondern dann machen wir nur Krach. Das heißt, wenn nur heiße Luft da ist, aber kein geistlicher Nährwert, dann handelt es sich nicht um biblische Geistesgaben, denn sie sind Instrumente Gottes zum geistlichen Aufbau der Kinder Gottes. Und das ist mit Krawall nicht zu machen. Das Anliegen der Auferbauung ist ein grundlegendes Anliegen der Bibel. Wenn man ein Haus bauen möchte, braucht man doch dazu Werkzeuge. Oder habt ihr schon mal gesehen, dass jemand ein Haus ohne Werkzeug gebaut hat? Ich glaube, das ist schon umgefallen, bevor es fertig ist. Das Wesentliche beim Bauvorgang sind aber nicht die Werkzeuge, sondern das Haus ist das Ziel. Geistesgaben sind nicht um der Geistesgaben willen da, sondern dass sie dazu dienen, Gemeinde stark zu machen und den Tempel Gottes zu bauen. Und letztlich geht es allein nur um den Geber der Gaben, Jesus Christus. Und ohne die Geistesgaben wird keine Gemeinde wachsen können. Auch darüber muss man mal ausdrücklich nachdenken. Wir kennen ja so die Gaben. Welche Gaben gibt es denn so? Das Wort der Weisheit, das ist die Fähigkeit, Gottes Willen zu erkennen und anhand des Wortes Gottes Rat und Hilfe zu geben, Seelsorge zu leisten. Oder das Wort der Erkenntnis, das ist das Fundament für Christen, die lehren und predigen. Sie ist die Begabung, die Bedeutung von Gottes Offenbarung zu erfassen, die für den natürlichen Verstand Geheimnis ist. Das ist keine Frage von Weissagung. Oder die Gabe des Glaubens oder die Gabe der Heilung. Die Gabe der Heilung zeigt sich, wenn jemand, der wie alle anderen Christen auch, um Heilung für Kranke betet, aber dann in besonderer Weise Erhörung seiner Gebete erfährt. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich war in den 70er Jahren auf der Pfingstkonferenz der Assemblies of God in London. In einem Gebetsabend, Heilungsabend, abends um 11. Und an diesem Abend ist eine Frau nach 21 Jahren aus dem Rollstuhl aufgestanden. Und danach noch eine zweite Frau nach 18 Jahren aus dem Rollstuhl aufgestanden. Und als die Konferenz zu Ende war, wurden die Rollstühle als Geschenk angeboten, ob sie jemand haben will. Ob sie jemand mitgenommen hat, weiß ich nicht. Das war die Nacht, in der mir klar geworden ist, ich habe eine Berufung zum geistlichen Dienst. Jetzt bin ich bereit zu gehen, nachdem ich das gesehen habe. Vorher habe ich Katrin Kuhlmann gelesen und habe gedacht, Papier ist geduldig. Ja, es ist doch so. Ne? Kennt ihr vielleicht noch Katrin Kuhlmann? In den 70er Jahren gingen die Bücher rum. Eine andere Gabe ist die Frage, die Gabe des prophetischen Redens bzw. der Weissagung. Das bedeutet nicht, dass jemand wie im Alten Testament Worte mit untastbarer göttlicher Autorität spricht. Denn derjenige spricht lediglich in seiner menschlichen Weise aus, was Gott ihm in seinem Sinn und in sein Herz gelegt hat. Gemeindeprophetie ist also nicht unbedingt ein wörtliches Echo göttlicher Worte. Gerade die Frau, mit der ich gesprochen habe am Telefon, von der ich eben ein Zeugnis erzählte, der habe ich gesagt, nächste Woche ist Armando Sievert bei uns. Und sie sagte, den kenne ich. Den habe ich über die Jahre dreimal getroffen in verschiedenen Gemeinden. Er hat mich dreimal nicht erkannt, weil ich immer anders aussah. Aber er hat mir dreimal prophetisch dasselbe gesagt und das war immer richtig. So. Wo bin ich denn? Oft geschieht der prophetische Dienst auch sehr stark in einer Predigt. Auch das muss man sich, darüber muss man auch mal nachdenken. Bezüglich unserer Zukunft sollten wir jedenfalls uns Gott anvertrauen und nicht spekulieren. Manchmal sind Christen eben so gepolt wie Ungläubige und wollen dringend etwas über ihre Zukunft wissen und sehen in prophetischen Reden dann so etwas wie ein frommes Horoskop oder Orakel, was für Gott ein Gräuel ist. Für mich ist das auch ein Gräuel. Wenn mir einer kommt und sagt Prophetie, gehen bei mir erstmal die roten Laternen an. Ich habe in 48 Jahren so viel Missbrauch mit Prophetie erlebt, dass ich da sehr misstrauisch geworden bin und genau wissen will, wen habe ich jetzt vor mir. Und ich sag's euch, Armando Sievert, mit dem ich lange befreundet bin, oder wir auch persönlich, ist der Einzige, den ich kenne, der ein lupenreines biblisches Wort über Prophetie sagt. Und der ist nächsten Sonntag hier. Und mit dem werden wir dann auch beten für Kranke, mit Handauflegung und Salbung. Also bereitet euch schon mal darauf vor, Er hat mir gesagt, es könnte sein, dass es etwas länger dauert. Ist klar, wenn viele zum Gebet kommen, dauert es eine Zeit. Aber wer gehen muss, der geht einfach stillschweigend. Das ist eben mal so. Wer sowas öfter miterlebt hat, der weiß, es braucht Zeit. Aber natürlich nicht den ganzen Tag. Es könnte etwas länger gehen. Die Bibel sagt nicht, finde deine Zukunft heraus, sondern sie fordert auf, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Das sah Paulus genauso. Und darum sagt er ganz anspruchslos in 1. Korinther 14, Vers 3, wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Prophetie ist also schlicht ein seelsorgerliches Wort. Gott möchte seinen Kindern in ihren verschiedenen Lebenssituationen und Krisen seelsorgerlich helfen. Welche weitere Geistesgaben sind ja dienen, ermahnen, Barmherzigkeit, Gastfreundschaft, Hilfeleistung. Alles gehört dazu. Und das zeichnet letztendlich auch lebendige Christen aus. Nicht jeder hat die gleiche Gabe. Auch nicht dieselbe. Die sind alles Befähigungen und Eigenschaften, die jeder Christ haben sollte. Und doch gibt es für bestimmte Christen hier noch eine besondere Begabung, damit sie in der Gemeinde darin entsprechend dienen können. Weitere Gaben sind Lehren, Leiten, Aposteldienst, Verwaltungsdienst, Evangelisationsdienst, Hirtendienst, sogar ledig sein und vorbereitet sein gehört dazu. Gibt es unterschiedliche Arten von Gaben? Ja, natürlich. Das ist ja der Grund, warum wir in der Gemeinde auch Älteste brauchen. Und das formiert sich ja nun auch so langsam. Kommen wir der Sache näher. Wenn wir uns die Listen der Geistesgaben mal näher anschauen, stellen wir gewisse Unterschiede bezüglich der Arten der Charismen fest. Manche teilen die Gaben nämlich in Dienstgaben und Zeichengaben ein. Die Dienstgaben sind Lehren, Leiten, Geben, Hilfeleistung, Ermahnen oder Verwalten. Und die Zeichengaben sind die, die einen sehr übernatürlichen Charakter haben, wie Prophetie und Heilung. Natürlich haben auch ungläubige Menschen ein besonderes Organisations- und Leistungstalent, aber sie üben es im Fleisch aus und nicht zur Verherrlichung Gottes und zur Freude und Auferbauung der Gemeinde. Der wiedergeborene Christ hingegen ist vom Heiligen Geist erfüllt und wenn er leitet und organisiert, mag er dazu von Natur aus begabt sein, aber er tut es dennoch aus dem Glauben und aus der Kraft des Geistes heraus, die in ihm wohnt. Zwischen Naturtalent und Geistesgaben ist also ein himmelweiter Unterschied. Wir dürfen demzufolge auf keinen Fall die ganze Bandbreite göttlicher Gaben verengen und nur die spektakulären Gaben rauspicken und uns quasi ausschließlich auf sie konzentrieren. Leider wird das häufig gemacht. Wir hören ganz viel von Prophetie, wir hören ganz viel von Heilung, aber wir hören so viel, so gut wie gar nichts von Egoismus. Das hat nämlich mit Geistesgaben nichts zu tun. Und wie viele Egoisten laufen fromm religiös in der Gegend rum? Es ist manchmal richtig schlimm. Deswegen muss man vorsichtig sein mit solchen Gaben und wissen, mit wem man es zu tun hat. Ob jemand wirklich gegründet ist im Wort Gottes oder nicht. Oder ob jemand vorbeikommt, der nur Geld verdienen will. Die gibt's ja auch. Es ist falsch, einzelne Gaben zu favorisieren und alle anderen gering zu schätzen. Das ist genau so, als wenn man seinen Körper aus der Menge lebensnotwendiger Vitamine nur 2 oder 3 zuführen möchte und alle anderen lässt man weg. Was passiert? Man wird krank. So ist es auch im Geistlichen. Der Körper braucht die ganze Palette an Vitaminen und Mineralstoffen, sonst hat er Mangelerscheinungen und er kann nicht auferbaut werden. Er wird krank. Geistlich gesehen hat in der Tat eine solche Einseitigkeit viele Gemeinden krank gemacht. Auch wenn wir Menschen sehr hungrig nach Wundern und Zeichen sind, erlaubt uns die Bibel nicht, die Geistesgaben nach ihrer Dramatik zu bewerten, sondern sie stammen alle gleichermaßen vom Heiligen Geist. Und darum müssen wir die Gabe der Hilfeleistung oder der Gastfreundschaft genauso hochhalten und erstreben wie die Gabe der Prophetie oder der Wunderwirkung. Aber nicht jeder hat alle Gaben. Solche Experten laufen ja inzwischen auch in Deutschland rum, die alle Gaben haben. Ich habe mal einen gefragt, zähl mal auf. Er hat sie leider nicht zusammengekriegt. Das gibt's auch. Gott teilt sie jedem Einzelnen zu nach seinem Wohlgefallen. Wir haben heute das Problem, dass sich Christen wohlmeinend anmaßen, Gaben zu haben, die ihnen aber nicht von Gott zugeteilt wurden. Und dadurch wurde und wird am Leib Christi ein unglaublicher Schaden angerichtet. Falsche Autoritätsanmaßung hat ganze Gemeinden zerstört. Ich kenne welche, die dadurch zerstört worden sind. Dadurch wurde und wird im Leib Christi ein unglaublicher Schaden angerichtet. Darum bin ich bei diesen Themen Prophetie und Heilung sehr vorsichtig und immer gewarnt. Ich habe endlos Menschen in der Seelsorge gehabt, die durch falsche Propheten schwer geschädigt wurden. Und ich bin da ganz aufrichtig. Ich hatte es euch eben schon gesagt. Ich kenne persönlich nur einen einzigen Bruder, dem ich in diesen Fragen wirklich vertraue. Und der kommt nächsten Sonntag in unsere Gemeinde. Freut euch drauf. Armando, mit ihm bin ich schon länger befreundet, oder wir, der seinen Dienst in Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott versieht. Wir brauchen die Geistesgaben in der Gemeinde, aber wir brauchen sie genau so, wie sie im Wort Gottes uns vorgegeben sind. Wir brauchen sie, damit wir uns untereinander annehmen und lieben können. Sie sind verantwortlich für den Umgang, den wir miteinander pflegen und der Einheit möglich macht. Und genau das brauchen wir der Gemeinde, damit Gemeinde Jesu wachsen kann. Und daran arbeiten wir ja schon 2 Jahre. Und nicht ganz erfolglos, weil Gott uns kennt und sieht und uns auch segnet. Wir dürfen die Geistesgaben nicht daran messen, wie aufsehenerregend die Gabe ist, sondern daran, welche Kraft sie zur Erbauung hat. Das war Paulus wichtiger als alles andere. Und für Paulus hat die Gabe Kraft zur Auferbauung, die eine verstehbare Botschaft trägt. Danach streben ja, aber Gott verteilt so, wie er es will. Was machen wir nun mit dem Thema Geistesgaben? Ich habe in der 100-jährigen Chronik des Mülheimer Verbands gelesen, die ich freundlicherweise von Jürgen bekommen habe, dass die biblische Belehrung, die von Pfingsten ausgeht, ihre Bedeutung theologisch immer noch hat. Preis dem Herrn. Und deshalb, das erfüllt mich mit Freude und mit Dankbarkeit. Paulus appelliert an die Verantwortung der Christen und ermuntert, nach den Geistesgaben zu streben. Er sagt, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Steht auch, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Das sagt uns Gottes Wort, das ist nicht meine Idee. Die Aufgabe, die ich hier in der Arche übernommen habe, ist der Gemeinde zu helfen, auf biblischem Fundament sich zu erneuern und zu wachsen. Ich habe auch gesagt, ich mache das eine bestimmte Zeit und dann will ich sie gesund in gute Hände weitergeben. Daran arbeiten wir. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich bin ja nur eingesprungen, was sich sonst keiner gefunden hat, nach langem Gebet. Kein Mensch kann das alleine. Kein Mensch kann alleine eine Gemeinde auf den geistlichen Weg bringen. Und deshalb sind mir, sage ich es nochmal, Älteste so wichtig. Auch wenn sich diese Frage nach 2 Jahren nun endlich formiert, ist es bis jetzt immer noch meine Aufgabe, die geistliche Ausrichtung auf biblischem Fundament zu finden und der Gemeinde zu vermitteln. Und das will und kann ich auf Dauer nicht alleine. Deshalb habe ich ja auch den Studienkurs Ältestenschaft hier gemacht, damit die Ältesten wissen, worum es geht, was auf sie zukommt und was ihre Aufgabe ist. Das ist nur möglich, die Gemeinde geistlich voranzubringen durch ein Leben im Gebet und im Hören auf Gottes Wort und Willen. Niemand kann das dennoch umfassend alleine bewerkstelligen. Und deshalb lade ich Personen ein, von denen ich jahrelang weiß, dass sie sich genauso wie ich um das Wort Gottes in Lehre und Tat bemühen. Deshalb vor dem Hintergrund, dass Gaben dazu da sind, die Verherrlichung Gottes und die Erbauung der Gemeinde zu suchen, muss uns das klar sein, warum wir Gaben erstreben sollen. Nicht damit wir groß und angesehen sein wollen, sondern weil wir Gott und der Gemeinde dienen wollen. Also nicht lau in der Ecke sitzen und gucken, was kommt, sondern aktiv sich mit der Thematik beschäftigen. Ein geistbegabter Christ ist dabei immer ein sehr demütiger Mensch. Denn er will sich unter die Gemeinde und ihre Leiterschaft stellen und will aushelfen und auferbauen. Dass wir manchmal darin gestört werden, wie zum Beispiel jetzt in der Pandemiezeit, ist bitter, aber nicht zu ändern. Das hat uns bestimmt über ein Jahr zurückgeworfen, wo wir viel weiter wären, wenn wir nicht diese ständigen Verbote gehabt hätten. Aber Jesus will sich opfern, weil er das liebt, was er von seinem Vater hat. Und wir wollen uns opfern, weil wir das lieben, was Jesus liebt. Die Braut, die Gemeinde. Er ersehnt die Gnadengaben, weil er den Leib Christi von Herzen lieb hat. Leider ist das nicht immer so. Darum muss Paulus auch auf das wahre Motiv für Geistesgaben hinweisen, weil er den Leib Christi von Herzen lieb hat. Er weist auf die Liebe hin. Ohne Liebe geht nichts. Gar nichts. Wir sind eine tönende Stelle und ein klingendes Erz, hat Paulus gesagt. Er schreibt in 1. Korinther 13, Vers 1, Wenn Menschen mit Engelszungen redeten, wenn sie prophetisch reden könnten und alle Erkenntnisse und allen Glauben hätten, so könnten sie Berge versetzen. Und wenn sie alle meine Habe den Armen gebe und ließe ihren Leib verbrennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir das nichts nütze. Ich habe das ganz bewusst jetzt nicht ganz richtig zitiert. Weil das ist das Vorbild, das Jesus uns gesagt hat. Und es steht in der Bibel in Ich-Form, aber es ist bei uns von ungeheuer großer Bedeutung. Leider gibt es Christen, die mit Hilfe ihrer Gaben manipulieren und herrschen wollen. Es gibt Christen, die sich ihre Gaben und den Dienst mit viel Ehre bezahlen lassen. Aber sie sind nicht bereit, sich zu erniedrigen, zu lieben und zu dienen. Möchtest du Gnadengaben haben? Dann sag mir, warum. Warum willst du die haben? Wofür? Nur weil du das Spektakuläre so magst? Das ist ganz und gar unbiblisch. Wenn dein Herz voller Liebe zur Gemeinde ist und du ihr von Herzen dienen möchtest und deshalb Geistesgaben erwähnst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Gott segne dich deshalb überreichlich beim Streben nach den Gaben des Geistes. Der Heilige Geist behält sich auch heute noch vor, zu wirken, wann, wo und durch wen er will. Er wirkt analog zu den Worten Jesu. Er hat gesagt, der Wind bläst, wo er will. Die Gaben werden vom Herrn also unterschiedlich und nach seinem freien Willen verteilt. Wichtig ist, kein lebendiger Christ hat keine Gabe. Jeder hat eine Gabe. Und wir sollten die annehmen, die Gott uns zuteilt und uns nicht auf die konzentrieren, die wir wollen. So, ich komme zum Schluss. Wie sieht das in der Praxis aus? Stellen wir uns eine Frau vor, die gestern Christin geworden ist. Sie ist durch den Heiligen Geist wiedergeboren und lebendiges Glied am Leib Christi geworden und hat damit Geistesgaben empfangen, mindestens eine, nämlich die Rettung. Das weiß sie aber selber noch gar nicht. Sie geht nach Hause und erzählt ihrem Mann, ihren Kindern, Freunden und Nachbarn von Jesus. Nach relativ kurzer Zeit kommen von diesen Freunden überraschend viele zum Glauben. Mehr als bei anderen Gotteskindern, die auch Zeugnis ablegen. Daraufhin sagen einige Geschwister in der Gemeinde zu ihr: Hey, du hast ja die Gabe der Evangelisation. Und wenn wir die biblischen Listen der Gnadengaben, wenn wir dort hineinschauen, dann können wir unsere neue Glaubensgeschwister, Schwester gerne Evangelisten nennen. Später lässt dieser Segen leider bei den meisten wieder etwas nach. Aufgrund ihrer vielfältigen Beschäftigung, dazu noch manche Anfechtung, vergisst sie, ein Zeuge zu sein und dient nicht mehr ganz so, wie es am Anfang war. Das sehen wir doch heute vielfach in den Gemeinden. Und darum lesen wir bei Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 6, ich erinnere dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist. Das heißt, wir sollen danach streben, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, zu entdecken, sie nicht zu vernachlässigen, sondern sie immer wieder zu fördern. Das können wir durch Gebet, durch Bibelstudium, durch Hören der Predigt, durch Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und natürlich auch durch die Ausübung. Das ist viel wichtiger, als ständig auf den anderen zu schauen, der genauso unvollkommen ist wie du oder ich, damit du Gelegenheit zur Klage hast. Bring dich ein. Gaben werden in dein geistliches Leben durch die Gnade Gottes hineingelegt und entfalten sich. Wie viele unterschiedliche Helfer haben wir denn in unserer Gemeinde? Ohne sie geht's ja nicht. Und so geht es mir auch als Pastor durch mein ganzes Leben. Und deswegen sage ich nochmal, deshalb lade ich Gäste ein, die mir helfen, da wo ich ohne sie überfordert bin. Ich bin auch nur ein Mensch und unvollkommen. Geistesgaben gibt es nicht um ihrer selbst willen, sondern sie sind die Instrumente zur Auferbauung, zum Wachstum der Gemeinde. Ohne sie kann keine lebendige Gemeinde existieren. Darum strebt nach den Gaben, entwickelt sie und übt euch darin und bitte vernachlässigt eure Gaben nicht, sondern, 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Jeder Christ hat von seiner Wiedergeburt an die Anlage, geistliche Gaben zu empfangen, die im Glauben entwickelt werden sollen. Und das geschieht durch ein aktives Leben in der Nachfolge und durch das Streben nach den Geistesgaben. Wir dürfen beten dafür, für die Ausrüstung zum geistlichen Dienst. Und Gott antwortet: Ich habe es in meinem Leben erfahren, ihr auch. Lebt täglich im Gebet, im Wort und seid beständig unter der Predigt. Dazu sagt Paulus ein interessantes Wort, und das ist das letzte für heute, das ich zitiere, in 1. Korinther 1, Vers 6 und 7. Denn die Predigt von Christus ist euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Also höre das Wort und dann suche die Gemeinschaft und diene einfach dem Herrn. Und du wirst sehen, wie großartig der Herr dich begabt und ausgerichtet hat und ausgerüstet. Und dann suche weiter die enge persönliche Beziehung mit Gott. Und er wird dir weiter begegnen und dir noch mehr schenken, sodass deine Gaben immer fruchtbarer werden und alles zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung der Gemeinde ist. Amen. 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 Herr Jesus, danke für dieses Wort. Lass uns das beherzigen, dass wir anerkennen, dass du Geistesgaben geben willst, jedem Einzelnen, auch in unserer Gemeinde, und dass wir lernen, damit richtig umzugehen. Dass wir anfangen, uns aktiv damit zu beschäftigen und diese Gaben auch zu leben. Und wir danken dir dafür schon jetzt, dass dadurch viel neue Frucht entstehen wird, hier in unserer Gemeinde, auch in unserer Stadt. Segne jeden, der heute Morgen gekommen ist, und segne alle die, die es heute Nachmittag übers Internet anhören werden. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, öffne ihre Herzen für dein Wort. Amen.
Amen.